Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt an einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Das Coronavirus und die Kirche Gottes. Was haben diese beiden Dinge miteinander zu tun? Nun schalten Sie nicht gleich ab, wenn ich zu Beginn dieser Predigt heute zunächst einmal über Entwicklungen innerhalb der Kirche Gottes spreche, denn ich werde, und ich verspreche es Ihnen, auf das Coronavirus im Laufe der Predigt zu sprechen kommen. Und zwar in, ich möchte sagen, sehr detaillierter Weise. Aber ich muss einen Hintergrund schaffen, Ihnen den Zusammenhang mitteilen, worum es eigentlich geht. Ich hatte in den letzten beiden Predigten über die Sendschreiben an die verschiedenen Gemeinden der Kirche Gottes gesprochen, wie sie im Buch der Offenbarung zu finden sind. Ich hatte bereits über Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira und Sardes gesprochen und will mich heute dann mit dem weiteren Sendschreiben an Philadelphia befassen. Wir hatten gesehen, dass diese Sendschreiben an alle Kirchenmitglieder gehen, egal wann und wo sie leben. Wir hatten gesehen, dass es um ganz spezifische örtliche Gemeinden ging, aber eben auch, und das ist sehr wichtig, das war eine gesamte Historie, die hier dargestellt wird, verschiedene Kirchen. Äras, die existieren und bestehen würden, von dem Zeitpunkt der Gründung der Kirche hin bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Und heute geht es mir jetzt um das Schreiben an Philadelphia. Wir haben vieles davon in unserer Broschüre, die Mysterien im Buch der Offenbarung, niedergelegt. Und wie auch in den letzten beiden Predigten werde ich jetzt zunächst einmal hieraus zitieren, aber sehr viel hinzufügen, was natürlich in der Broschüre nicht alles geschrieben werden konnte, sonst wäre die Broschüre 3 oder 4 Mal so dick. Aber deswegen gibt es ja diese Predigten. Zunächst einmal zur Botschaft an Philadelphia. Und man kann diese in Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13, finden. Und da sagen wir Folgendes. Philadelphia war eine kleine Stadt. Die Geschwister hatten nur eine kleine Kraft. Sie waren demütig und zufrieden inmitten einer korrupten Gesellschaft. Dies ist die einzige Kirche, an der Jesus keinerlei Fehler findet. Christus, der den Schlüssel Davids besitzt, versprach, sie vor Verfolgung zu bewahren und ihnen eine offene Tür zu geben. Christus sagte zu der Kirche in Philadelphia, dass er ihre Werke wisse und sie für gut erachte. Strauß, ein Prediger, den wir auch in den beiden letzten Predigten zitiert haben, der erklärt hierzu korrekt, dass wir jetzt in Anführungszeichen, durch Glauben gerettet werden und nicht durch Werke, aber wir werden gerettet, damit wir Werke tun und für diese Werke werden wir dann belohnt werden. Und das wird sich im Folgenden auch noch deutlich erweisen. Die 6. Epoche von Philadelphia begann unter Herbert W. Armstrong, der mit der Sardes-Ära in 1927 Kontakt kam und 1931 als ein Prediger ordiniert wurde, richtig gesagt sogar als ein Apostel. Die Philadelphia-Epoche begann im Jahre 1933. 1934 wurde die Wahrheit von einer Radiostation in Oregon aus gepredigt. Und in 1953, mein Geburtsjahr, aber das ist nicht unbedingt hier maßgeblich, aber in 1953 wurde damit begonnen, Radioprogramme in Europa auszustrahlen. Die Kirche Gottes wurde bekannt als die Radio Church of God, die Radiokirche Gottes und später als weltweite Kirche Gottes oder Worldwide Church of God mit seinen Bildungsstätten des Ambassador College und der Ambassador Foundation, deren Hauptquartier sich in Pasadena, Kalifornien befand. Und darauf werden wir auch noch nachher eingehen. Kurz vor seinem Tode im Jahr 1986 stellte Herr Armstrong in einem Gebet im Beisein des Ältestenrates die Frage, und ich habe das schriftlich niedergelegt, gesehen. Habe sogar auch noch eine Kopie davon. Er stellte die Frage, ob er den Staffelstab, die Menschen, die da in diesen Staffeln laufen, die haben ja einen Stab, den sie dann weitergeben, ob er den Staffelstab nicht an die Laodicea-Ära weitergeben würde. Das war im Jahr 1986. Die darauffolgenden Ereignisse haben diese Frage zur Genüge mit Ja beantwortet. Denn dann begann in der Tat die Laodicea-Ära, in der wir uns heute alle befinden. Aber wie wir noch sehen werden, das muss nicht bedeuten, dass Sie und ich Laodicea sind. Da Christus, fahren wir fort zu sagen, den Mitgliedern der Philadelphia-Kirche Schutz vor den noch bevorstehenden Ereignissen der großen Trübsal versprach, Offenbarung 3, Vers 10, spricht in einigen Übersetzungen von Bedrängnis oder Versuchung, aber die Living Bible übersetzt ganz richtig große Trübsal, müssen also Reste dieser Philadelphia-Ära zur Zeit von Christi Wiederkehr noch existieren und aktiv sein. Aktiv sein ist wichtig. Dieser Schutz wird hier auf Erden gewährt werden. Sagen wir hier auch, nicht im Himmel. Einige sagen ja, es gibt da eine heimliche Entrückung in den Himmel, bevor die große Trübsal beginnt. Wir sagen, das Konzept einer heimlichen Entrückung ist nirgendwo in der Schrift zu finden. Und in dieser Broschüre gehen wir weiter darauf ein und zeigen Ihnen anhand der Bibel, warum es diese Idee der heimlichen Entrückung nicht gibt. Die ist verkehrt, die ist falsch, die ist dämonisch inspiriert. Christus wird nur einmal zurückkommen, nicht zweimal. Er wird auch nicht heimlich zurückkommen oder öffentlich zurückkommen und dann die Gemeinde in den Himmel nehmen und dann zurückkommen mit der Gemeinde. Alles das ist Blödsinn. Christus kommt einmal zurück und die Wiederkunft Christi wird deutlich beschrieben. Auch hier wird es im Buch der Offenbarung in unserer Broschüre näher erläutert. Wir fahren fort zu sagen, dass wir natürlich uns darüber bewusst sein müssen, dass wir in der Laodicea-Kirche oder vielmehr Episode, Ära, heute uns befinden. Und insoweit müssen wir den Geist von Philadelphia haben. Nun, ich möchte jetzt ganz spezifisch auf die Stellen eingehen, angefangen in Offenbarung Kapitel 3 und Vers 7, wo es um die Botschaft an die Gemeinde in Philadelphia geht. Und dies Satz für Satz, Vers für Vers mit Ihnen behandeln. Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Zunächst einmal fangen wir mit dem Schlüssel Davids an. Was ist damit gemeint? Nun, unsere Broschüre geht auch hier detailliert darauf ein. Kurz zusammengefasst. Bei dem Schlüssel Davids handelt es sich um Erkenntnisse. Der Schlüssel öffnet Erkenntnis oder schließt Erkenntnis zu. Und es geht hier unter anderem auch um die Erkenntnis, wie man in das Reich Gottes gelangen kann, was das Reich Gottes eigentlich ist und wie man hineingelangen kann. Schauen wir uns einmal Matthäus 16 an und Vers 19. Was sagt Christus hier zu seiner Gemeinde? Nachdem er gerade gesagt hat, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde, die Kirche Gottes nicht überwältigen. Mit anderen Worten, die Gemeinde Gottes wird immer existieren. Was sagt er in Vers 19? Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Die Schlüssel des Himmelreiches. Das Himmelreich ist ein anderes Wort für das Reich Gottes, ein Reich, das vom Himmel aus regiert wird. Die Schlüssel des Himmelreiches, die Erkenntnis, wie man in das Reich Gottes gelangen kann. Es geht aber auch um die Erkenntnis, wie man ewiges Leben erhalten kann. Das ist eigentlich das Gleiche. Wenn Sie im Reich Gottes sind, werden Sie ein ewiges Geistwesen, Gottwesen sein. Wie man dieses ewige Leben erhalten kann und wie man sich vor dem ewigen Tod schützen kann. In Offenbarung Kapitel 1 und Vers 19 sagte Christus hier Folgendes. Offenbarung 1 und Vers 19 oder vielmehr in Vers 18. Ich bin der Lebendige, sagt er hier. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Aber Hölle ist hier eine Übersetzung des Wortes, was so viel wie Grab bedeutet. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und dann sagt er in Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Christus kann uns zeigen, wie wir dem ewigen Tod entgehen können. Und der Sünde sollt ist der Tod. Machen wir uns da nichts vor. Und wer nicht bereut wird, was man an Falschem tut, geht es um den ewigen Tod. Es geht aber auch darum, dass man versteht, wo sich heute der Thron Davids befindet, denn der würde nach wie vor existieren. Es wurde ja David klar und deutlich gesagt, dass auf seinem Thron seine Nachfahren sitzen würden. Und dann würde Christus kommen letztendlich, um diesen Thron Davids dann einzunehmen und von diesem Thron aus zu regieren, und zwar von Jerusalem aus. Also der Thron Davids existiert nach wie vor. Und man soll auch und muss also auch wissen, wo er sich befindet und was das bedeutet, dass nämlich auch Christus von diesem Thron, der existieren wird, dann herrschen wird, der dann nach Jerusalem transferiert werden wird, um von dort aus zu herrschen. Alles dies ist mit dem Schlüssel Davids gemeint. Und nur diejenigen, die wirklich ein biblisches Verständnis haben, können verstehen, worum es hier eigentlich geht, wenn er sagt, ich gebe dir den Schlüssel Davids. Und wenn man das Verständnis hat, dann sollte man es nicht wieder verlieren. Und dann sagt er in Offenbarung 3 und Vers 8, ich kenne deine Werke. Das sagt er ja zu jeder Gemeinde. Aber hier geht es um positive Werke. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast meinen Namen nicht verleugnet. Fangen wir mit der offenen Tür an. Diese Tür, die wird viermal in der Bibel, unter anderem jetzt neben dieser Stelle hier, erwähnt. Und schauen wir uns an die Stellen, die diese Tür erwähnen. Offenbarung 14 oder vielmehr Apostelgeschichte 14. Apostelgeschichte 14 und in Vers 27. Da heißt es, als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Die Tür des Glaubens. Mit anderen Worten, man muss den richtigen, wahren Glauben haben. Dieser Glaube muss in uns sein, damit wir dann letztendlich ins Reich Gottes eingehen können. In 1. Korinther 16 und in Vers 9, da lesen wir, mir ist eine große Tür aufgetan zu reichem Wirken. Es gibt aber auch viele Widersacher. Die wollen diese Tür schließen, die wollen, dass die Kirche Gottes aufhört, die Wahrheit zu verkündigen. Aber Christus hat diese Tür aufgetan. Und wenn Christus die Tür auftut, dann kann nur er sie wieder schließen. Wir lesen auch in 2. Korinther, Kapitel 2, und in Vers 12. 2. Korinther, Kapitel 2, und Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi. Schauen Sie, es ist das Evangelium vom Reich Gottes, aber es ist das Evangelium, was Christus gebracht hat. Das ist das Evangelium von Christus. Christus ist ein Botschafter, schauen Sie. Zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, dort hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Aber hier auch wiederum geht es um das Predigen des Evangeliums vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist die Familie Gottes, die zurzeit aus dem Vater und dem Sohn besteht, mit dem Potenzial, dass Sie und ich, die wir heute, wenn wir getauft sind, bereits schon gezeugte Mitglieder der Familie des Reiches Gottes sind, hineingeboren werden können als unsterbliche Geistwesen, wenn Christus zurückkommt. Und dann letztlich noch in Kolosser, Kapitel 4 und in Vers 3. Kolosser 4 und Vers 3. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Er war gefangen, als er diesen Brief schrieb. Aber selbst seine Gefangenschaft hat ihn nicht daran gehindert, das Wort des Evangeliums, das Wort Gottes zu verkünden. Es geht um die Evangeliumsverkündigung. Es geht um den Eintritt in Gottes Reich. Matthäus 25, schauen wir uns die Verse 10 bis 11 an. Matthäus 25 und Vers 10. Es geht um die berühmte Geschichte, das berühmte Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen. Und als sie hingingen zu kaufen, das sind jetzt diese törichten Jungfrauen, die nicht genug Öl hatten, da kam der Bräutigam. Und die bereit waren, die gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür, jetzt wurde sie verschlossen. Und dann wollten die törichten auch kommen später und dann wurde ihnen kein Einlass gewährt. Schauen Sie, wie wir noch sehen werden, Laodicea hat die Tür verschlossen. Christus ist die Tür, durch die wir in das Reich Gottes eingehen können. Es ist nur dieser eine Weg. Wenn wir unsere Tür vor Christus verschließen, dann werden wir nicht ins Reich Gottes kommen. Schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 10 an. Johannes Kapitel 10 und die Verse 1 bis 9. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht, in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Mit anderen Worten, die kommen also auch natürlich durch diese Tür. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm und sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Ich hoffe, dass sie es verstehen. Vers 7. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Es geht auch um physischen Schutz, nebenbei gesagt. Es war Gott, der die Tür der Arche schloss, als Noah und seine Familie und die Tiere, die gerettet werden sollten, in der Arche waren. Da hat Gott die Tür geschlossen. Zurzeit will er, dass wir durch die Tür hineingehen, auch um Schutz zu erlangen. Aber einige haben die Tür selbst verschlossen. Die Laodicea-Gemeinde, wie gesagt, da steht Christus vor der Tür und klopft. Ich habe hier ein interessantes Gedicht gefunden. Von Karl May zu dieser Situation mit den Jungfrauen, diesen törichten Jungfrauen. Ich möchte Ihnen mal kurz vortragen. Klarheit heißt das Gedicht. Es lautet wie folgt. Erforsche dich an jedem Tag des Lebens und frage dich, zu welchem Zweck du lebst. Und denke nach darüber, ob vergebens, ob mit Erfolg nach diesem Ziel du strebst. Ein kluger Mann will keine einzige Stunde im Zweifel über seine Lage sein. Er fordert von ihr klare, sichere Kunde und prägt sich, was sie sagt, für immer ein. Wer das nicht tut, der gleicht den armen Frauen, die ohne Öl und nie gerüstet sind. Sie schlafen fort im blinden Selbstvertrauen und sind wie dies Vertrauen selber blind. Wie wir noch sehen werden, die Laodicea-Gemeinde ist blind. Aber sie meint, sehen zu können. Kehren wir zurück zur Offenbarung 3 und was wir in Vers 8 auch noch gelesen haben. Es heißt, ich kenne deine Werke. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Eine kleine Kraft. Wir sind heute eine kleine, kleine Herde. Wie auch Christus gesagt hat, seine Kirche würde eine kleine Herde sein. Niemals eine große, weltumspannende, millionenzählende Organisation. Aber Christus gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um das Evangelium zu verkündigen. Und er hat die Tür dazu uns aufgetan. Und er wird sie nicht schließen, bis unsere Aufgabe erfüllt ist. Und der Name Christi wurde nicht verleugnet, heißt es hier von dieser Philadelphia-Gemeinde. Schauen wir uns einmal Titus Kapitel 1 an. Titus Kapitel 1 und Vers 16. Sie beteuern, Gott zu kennen. Aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und ungehorsam zu allem guten Werk, untüchtig. Sieh, man sagt, man gehört Gott an. Man sagt, ja, ich kenne dich. Und man verleugnet Christus mit den Werken, mit dem, was man tut. Man sagt zum Beispiel, die Gebote sind nicht mehr zu halten oder nicht mehr alle zu halten. Damit verleugnet man den Namen Jesu Christi. Man sagt, man sei ein Christ. Aber aufgrund seiner Werke zeigt man, dass man es nicht ist. Es wird einen großen Druck geben, den gibt es bereits heute schon. Aber es wird einen großen Druck geben, Gottes Wort zu brechen und Christi Namen zu verleugnen. Und die Frage ist, wo werden wir uns bei diesem großen Druck befinden? Werden wir diesem Druck nachgeben? Offenbarung 3 und Vers 9. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern Lügen. Das hatten wir bereits behandelt. Mit anderen Worten, es sind keine geistlichen Juden, es sind keine Christen. Sie sagen, sie seien Christen, aber sie sind es nicht und sie lügen. Der ist ein Lügner, der behauptet, man braucht die Gebote Gottes nicht mehr zu halten. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen letztendlich, dass ich dich geliebt habe. dich, diejenigen, die das Werk tun, diejenigen, die den Namen Christi nicht verleugnen, die durch die Tür, die offene Tür gehen, die ihnen geöffnet wurde. Wenn es heißt, dass sie niederfallen vor dir, bedeutet dies, sie werden erkennen, dass Christus uns so geliebt hat, dass er uns gebracht hat, wohin? Ins Reich Gottes, als unsterbliche Gottwesen. Die werden uns als Gottwesen anbeten. Darum geht es hier, dieses Niederfallen hat mit Anbetung zu tun. In Offenbarung 19, Vers 10 wollte nämlich Johannes einen machtvollen Engel auf diese Weise anbeten, weil er diese herrlichen Botschaften, auch diese, ich möchte sagen, sehr beängstigenden Botschaften erhalten hat. Und was hat der Engel gesagt? In Offenbarung 19 und in Vers 10. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, schauen Sie, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tue es nicht, sieh, tue es nicht. Ich bin dein, deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Und dann hat sich Johannes dazu verleiten lassen, später in Offenbarung Kapitel 22, Vers 9, das können Sie nachlesen später, es noch einmal zu tun. Und der Engel sagt ihm genau das Gleiche. Man darf nur Gott anbeten. Wenn also hier diese Mitglieder der Synagoge des Satans, wie es hier heißt, zu uns kommen, um vor uns niederzufallen, mit anderen Worten, um uns anzubeten, dann deshalb, weil wir dann Gottwesen sein werden. Das ist hiermit klar und deutlich gemeint. Und sie werden dann erkennen, dass sie total im Irrtum waren, dass sie von Satan inspiriert worden waren, das Falsche zu glauben, das Falsche zu lehren, dass sie auf uns hätten hören sollen, auf unsere Evangeliumsverkündigung, es aber nicht getan haben. In Offenbarung 3 und Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Zunächst einmal, da du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Man kann auch übersetzen, da du das Wort von meiner Geduld bewahrt hast. Es geht um die Geduld, die Christus uns gibt. Und du bewahrst diese Geduld, sagt Christus hier. Der Befelder, wie beschreibt in der Fußnote, von meinem Ausharren. Du hast das Wort von meinem Ausharren bewahrt. Die Lutherbibel 2009. Du hast das Wort vom ausdauernden Warten bewahrt. Nicht aufgeben im Hinblick auf das, was uns begegnet, sondern man hat dieses Wort Christi von seiner Geduld, die er hatte, die er hat, die er uns gibt, man hat das bewahrt. Man hat das in seinem Leben angewandt. Man hat nicht aufgegeben. Und es spricht hier von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Ryrie Study Bible schreibt, buchstäblich heißt das hier der Prüfung, der Testing im Englischen. Man wird geprüft. Man wird getestet. So schreibt es auch die Menge Bibel in Klammern. Es geht mehr um eine Prüfung. Die Hoffnung für alle, schreibt hier interessanterweise, deshalb will ich auch dich in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird, um alle Menschen auf die Probe zu stellen. Dann wird es sich nämlich erweisen, ja, wer ist jetzt stark genug, diesen Prüfungen gewachsen zu sein, nicht zu versagen, sondern standhaft zu bleiben. Es geht hier klar und deutlich um die große Trübsal. Nun, ich warne ein wenig vor gewissen Kommentaren. Die Schlachterbibel hat manchmal gute Sachen, manchmal absolut schlechte, in diesem Falle absolut schlechte Dinge, die da von sich geben. Keinerlei Ahnung, keinerlei Verständnis, worum es hier eigentlich geht. Es geht aber auch um den Schutz vor der großen Trübsal. Es geht um den Schutz. Es geht um einen physischen Schutz hier auf Erden. Da wird viel darüber gesprochen. Die meisten meinen, wenn sie etwas von dem Schutz verstehen, es sei ein Schutz im Himmel, wie ich sagte, die werden dann in den Himmel hineingehoben irgendwo, so heimlich und was weiß ich. Denn ich weiß mit Sicherheit nicht, was die davon sich geben. Nein, es geht hier um einen Schutz auf Erden. Wir lesen davon in Offenbarung 12. In Offenbarung 12 zunächst einmal die Verse 7 bis 12. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Das ist für die Endzeit geschrieben. Michael und seine Engel, dieser große Erzengel Michael und seine Engel, die kämpfen gegen den Drachen, Satan, den Teufel. Der wird nämlich noch einmal versuchen, gegen Gott zu rebellieren, Gott von seinem Thron zu werfen. Unglaublich, dass der sich einbildet, er könnte da erfolgreich sein. Es heißt ja auch deutlich, und der Drache kämpfte seine Engel und er siegte nicht, natürlich nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Jetzt hatten die keinerlei Zutritt mehr zu Gott. Und er sprach hinaus, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, die ganze Welt verführt. Wie es zurzeit auch mit dem Coronavirus geschieht, was ich noch besprechen werde. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen, seine Engel, die Dämonen. Wir haben eine Broschüre über Engel, Dämonen und die geistige Welt. Die sollten sich auf jeden Fall lesen, wenn sie das noch nicht getan haben. Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, die sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und deswegen sollen wir Tag und Nacht zu Gott beten, um Hilfe. Aber sie haben ihn überwunden, wie es ja heißt, durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das kann passieren, dass wir unser Leben lassen müssen für Christus. Aber sie haben überwunden durch das Blut Christi, weil sie dieses Blut angenommen haben, sein Opfer zur Vergebung unserer Sünden. Und des Zeugnisses Christi, weil sie haben für Christus gezeugt, sie haben sich nicht beirren lassen, sie haben keine Kompromisse geschlossen, sie haben das Wort Gottes gehalten. Vers 12, darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen, wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das weiß der Satan, wissen wir das auch. Wenn wir uns die Zeichen der Zeit anschauen, sollten wir es wissen. Er hat nur noch eine kurze Zeit, hier auf Erden zu herrschen. Aber als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen wurde, da verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Letztendlich geht es um die Kirche Gottes. Und es wurde der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange, 3,5 Jahre. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, damit er sie fortreiße. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß, aus seinem Rachen. Es wird also eine Gruppe geben, die an diesem Ort der Sicherheit sein wird, diesem Ort des Schutzes hier auf Erden. Klar und deutlich hier auf Erden, es kann nicht irgendwo im Himmel sein, was hier alles beschrieben wird. Und als der Drache das sah, da wurde er zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Also es wird einige geben, die nicht an diesen Ort der Sicherheit gelangen, die Gottesgebote halten, halten in dem Sinne, die haben sie, nicht unbedingt, dass sie sie ausüben, halten, es ist mehr die Bedeutung, die kennen zwar die Gebote und sie haben das Zeugnis Jesu, aber sie halten es nicht in dem Sinne, dass sie es ausüben, dass sie es befolgen, jedenfalls nicht von ganzem Herzen. Und das ist auch ein Grund mit, warum sie nicht am Ort der Sicherheit sein werden. Es geht hier um den Schutz vor der großen Trübsal, 3,5 Jahre. Eine kurze Zeit. Es ist eine kurze Zeit, zu der sich die Herrschaft in Europa in der Weise manifestieren wird. Offenbarung 17, Vers 12 bis 13 spricht sogar nur von einer Stunde. Man muss die Stellen zusammennehmen, also ungefähr die gleiche Zeit. Ist auch die gleiche Zeit, wenn die zwei Zeugen tätig sein werden. Aber diese Macht in Europa, die zunächst einmal sich aus 10 Nationen oder Nationengruppen zusammenfinden wird, die dann ihre Herrschaft dem Tier, diesem politischen, charismatischen, militärischen Führer übertragen wird, das wird alles zum gleichen Zeitpunkt geschehen. Und wir sind hoffentlich jene, die dann an diesen schrecklichen Dingen, die das Tier dann tun wird, nicht mehr in Europa sein werden, nicht mehr ungeschützt sein werden zu diesem Zeitpunkt. In Offenbarung 7 und Vers 14 nebenbei gesagt wird auch von der großen Trübsal gesprochen. Es wird nämlich diese Menschen dann, die dann nicht am Ort der Sicherheit sein werden, gleichwohl, viele von denen werden sich dann noch bekehren. In Offenbarung 7 und Vers 14 lesen wir, da gibt es nämlich eine große Menge von Menschen und dann fragt der Johannes, wer die sind, oder vielmehr der Engel fragt ihn, ja, wer sind die? Und Johannes antwortet Vers 14, ich sprach, mein Herr, du weißt es, und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Schauen Sie, die haben bereut, die haben Vergebung erlangt, aber sie mussten zunächst einmal zumindest durch einen Teil der großen Trübsal gehen und sind dann aus der großen Trübsal heraus befreit worden, nachdem sie sich bekehrt haben, bereut haben, den Schutz dann nicht am Ort der Sicherheit, aber den Schutz, der dann noch natürlich durch Gott geschehen wird, auf individueller Basis, in diesem Schutz gerecht werden. In Matthäus 24 und Vers 21 wird ebenfalls davon gesprochen. Und schauen wir uns einmal an, wie schrecklich diese Zeit sein wird. Matthäus 24 und in Vers 21. Da lesen wir: Denn es wird eine große Bedrängnis sein, sagt hier die revidierte Lutherbibel 2017, aber die Lutherbibel 2009 schreibt, eine große Trübsal, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Sowas hat es noch nie gegeben, seit der Erschaffung des Menschen. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, wenn Jesus nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, dann würde kein Mensch gerettet werden, dann würde kein Mensch am Leben bleiben. Wir nähern uns dieser Zeit mit Windeseile. Er sagt aber, um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden. Der Auserwählten willen, das sind hoffentlich Sie und ich. Um unserer Willen wird Christus diese Tage verkürzen. Denn sonst würden auch wir alle umkommen. Aber Satan weiß das auch. Und wissen Sie, gegen wen sein Zorn am meisten gerichtet ist? Wir haben es ja doch gelesen. Gegen die Kirche Gottes. Gegen Gottes Volk. Darum geht es ihm hauptsächlich. Und wir müssen das alles, was heute geschieht, in diesem Zusammenhang sehen. In Daniel Kapitel 12 und Vers 1 wird das auch deutlich. Sollte es deutlich werden, worum es hier geht. Daniel 12 und in Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, dieser Erzengel, der mit seinen Engeln gegen Satan und seine Dämonen kämpfen wird. Zu dieser Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, alle, die im Buche geschrieben stehen, im Buche des Lebens. Worum geht es hier? Wer tritt für das Volk Gottes ein? Michael, wer ist das Volk Gottes? Das ist die Kirche heute, hauptsächlich. Schauen Sie, zu einer Zeit der großen Trübsal wird dies alles geschehen. Kehren wir zu Offenbarung 13 zurück. Wir lasen davon, dass dem Weib der Frau diese zwei Flügel des großen Adlers gegeben werden, damit sie an ihren Ort flöge in der Wildnis, einem abgeschiedenen Ort. Nun, einige sagen, ja, das bezieht sich auf ein Flugzeug. Nee, bezieht sich nicht auf ein Flugzeug. Gott wird in vielen Fällen seine Leute, seine Menschen, sein Volk, die er am Ort der Sicherheit haben wird und haben will, sogar auch auf übernatürliche Weise dorthin bringen. Wir brauchen uns da keine Sorgen jetzt zu machen und große Essensvorräte und andere Vorräte für diesen Fall der Flucht anzulegen. Im Gegenteil, Christus sagt, okay, wenn ihr auf dem Felde seid, kehrt nicht zurück ins Haus, um euch das dann zu holen, was ihr meint haben zu müssen. Nein, 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 nein. Gott wird das auf übernatürliche Weise vielfach tun und er wird uns seinen Schutz geben, auch wenn wir eine gewisse Zeit spazieren gehen müssen. Er wird uns seinen Schutz geben. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen in der Beziehung. Sonst haben wir die Prioritäten total falsch gesetzt. Aber wenn es um diese Adlersflügel geht, dann schauen wir uns einmal an in 2. Mose 19, was hier gesagt wird. 2. Mose 19 und Vers 4. Da sagte nämlich Gott über den damaligen Auszug der Ägypter oder vielmehr Israels aus Ägypten: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht, aber nicht über Flugzeuge hinweg. Schauen Sie, Flugzeuge wird es vielleicht da gar nicht mehr geben, diesen Flugverkehr, wenn das so weitergeht, was wir zurzeit alles hier erleben und mitmachen müssen. Und auch in 5. Mose 1 und Vers 31 wird es ebenfalls gesagt, es geht um Gottes Schutz. Um Gottes Hilfe. Diese Hilfe, die sich auch dadurch erwies, dass er die Israeliten durch das Rote Meer gehen ließ, gespalten hat und dann die anderen, die nachkommen wollten, die wurden dann vernichtet. 5. Mose 1 und in Vers 31. Da hast du gesehen, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, denn ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt, getragen, aber nicht durch Flugzeuge transportiert in diesem Sinne. Und dann auch noch eine weitere Stelle in 5. Mose 32 und in Vers 11. Aber es geht schon um einen Ort der Sicherheit hier auf Erden, nicht im Himmel. Das ist damit nicht zu verstehen. 5. Mose 32 und in Vers 11, Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Geht wiederum um den Auszug aus Ägypten und dann, was in der Wüste alles geschah. Also darum geht es. Es geht um übernatürlichen Schutz, übernatürliches Wirken. Und dann hatten wir gelesen, dass der Drache Wasser ausstößt aus seinem Rachen, um halt die Kirche zu vernichten. Das kann auf verschiedene Weise gedeutet werden. Es kann sich um Armeen drehen. Dass Armeen hinter denen, die fliehen, herrücken, um die zu vernichten. Das ist durchaus denkbar, denn Wasser wird auch vielfach mit Armeen gleichgesetzt. In Daniel, Kapitel 11. Daniel, Kapitel 11. Und lesen wir einmal Vers 10. Daniel 11 und Vers 10. Aber seine Söhne werden sich rüsten und große Heere zusammenbringen, und der eine wird kommen wie eine Flut heranbrausen. Also hier wiederum die Parallelität zum Wasser. Schauen wir uns auch Jeremia Kapitel 47 an. Jeremia Kapitel 47 und die Verse 2 und 3. Jeremia 47, Vers 2. So spricht der Herr, siehe, es kommen Wasser heran von Norden, die zum reißenden Strome werden und das Land überfluten, und was darin ist, die Städte und die darin wohnen, dass die Leute schreien und alle Einwohner im Lande heulen vor dem Stampfen ihrer starken Rosse, es geht nicht um buchstäbliches Wasser hier, die dahertraben vor dem Rasseln ihrer Wagen und dem Poltern ihrer Räder, und die Väter sehen sich nicht um, nach den Kindern, so verzagt sind sie. Schauen Sie, es kann hier ohne weiteres mit dieser Bezugnahme auf Wasser um Armeen gehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach dann natürlich um die Armeen des noch kommenden Europäischen Reiches. Es geht aber auch und kann auch um etwas anderes gehen. Schauen Sie in Offenbarung Kapitel 17 und Vers 1. Da heißt es, es geht hier um die Hure Babylon, diese falsche große Kirche, die sich auch noch sehr stark manifestieren wird. Es wird letztlich eine Zusammenarbeit sein zwischen Kirche und Staat in dieser letzten Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redet mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gesicht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Die an vielen Wassern sitzt. Und dann auch in Vers 15, noch einmal wird es gesagt, damit man es nicht missversteht. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Es kann sein, dass sich die gesamte Menschheit gegen die Kirche Gottes wenden wird, in sehr Weise Verfolgungen anstellen wird, durch Propaganda, durch die Massenmedien, wenn es die noch gibt, natürlich alles sind das Massenmedien, die von der Regierung kontrolliert sind. Es kann eben um Unbekehrte in der Kirche Gottes gehen, die Satan hineingeschleust hat, um die Kirche von innen zu zerstören. In Daniel 11 und Vers 34 gibt es einen Hinweis darauf. Daniel 11 und Vers 34. Während sie verfolgt werden, da wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Und dann werden sie andere verraten, andere hassen, denunzieren und so weiter und so fort. Auch das ist eine sehr große Möglichkeit, denn sowas hat es in Gottes Kirche immer gegeben, damals im Jahr 1979, als der Generalstaatsanwalt einmarschierte in Pasadena und das Hauptquartier der Kirche Gottes übernahm, total widerrechtlich. Das wurde nachher dann von den Gerichten letztlich dann auch anerkannt, dass es total widerrechtlich war, gegen das Gesetz verstoß, aber das half, verstoßen hat, aber das half damals nicht unbedingt allzu viel. Das war durch ehemalige Mitglieder, vielleicht sogar auch noch Mitglieder in der Kirche Gottes provoziert worden, die das nicht akzeptieren und annehmen wollten, wie Herr Armstrong das Werk geleitet hat. Das hat es alles schon gegeben. Und dann heißt es auch noch wiederum, wie wir gesehen haben, dass die Erde ihren Mund auftat, um diese die da hinter der Kirche Gottes in Verfolgung herkamen, zu verschlingen. Das erinnert natürlich an den Aufruhr von Korah damals und die Tatsache, dass die Erde sich auftat und diese Rebellen verschlang. Nun, ich bin auch in vielfacher Weise denunziert worden, bereits jetzt schon, dass ich auch ein Rebell gewesen sein soll, der sich der rechtmäßigen Regierung in Gottes Kirche unterstellt oder vielmehr dagegen opponiert habe. Schauen Sie, wenn man jemand ist, der Sünde sieht und versteht, und diese Sünde würde einen beeinflussen, ja, soll man dann still sein? Oder muss man sich nicht dagegen insoweit, ich will nicht sagen wehren, aber muss man nicht die Wahrheit verkündigen? Hat sich Johannes der Täufer gescheut, die Wahrheit zu verkündigen, dem Herrscher gegenüber, der ein ehebrecherisches Verhältnis mit der Schwester oder vielmehr der Frau seines Bruders angestellt hatte? Nein, er hat ihn öffentlich zur Rede gestellt. Und als ich jemanden öffentlich zur Rede gestellt habe, oder noch nicht einmal so öffentlich, aber doch zumindest auch in Gegenwart von anderen, die eben auch halt führende Positionen hatten, dann hat sich diese Person dazu entschlossen, uns zu verlassen, nicht andersherum, wie es fälschlich dargestellt wird, in keinster Weise andersherum. Aber schauen Sie, Satan nimmt auch wiederum solche Dinge zum Anlass, um gegen Gottes Kirche zu rebellieren und sie verfolgen zu wollen. Man muss sich entscheiden und erkennen, wo man steht. In Offenbarung 3 und Vers 11, da lesen wir weiter. Ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Mit anderen Worten, wir sollen nicht zulassen, dass jemand uns davon abbringt, Gottes Weg zu gehen. Denn das wird geschehen. Auch in Gottes Kirche durch solche, die dann letztendlich vielleicht weggehen. Aber Johannes sagte ja, die waren irgendwie nie zu uns gehörig, sonst wären sie ja nicht weggegangen. Aber wir lesen auch in vielen Stellen, dass Satan gewisse Leute in die Kirche hineinschleust, um andere zu verwirren. Und nach einer gewissen Zeit wird es deutlich werden. Passen Sie auf, dass niemand Ihre Krone nimmt, dass Sie nicht zulassen, dass Sie beeinflusst werden von solchen Leuten und dann aufgeben. In Galater 3 und Vers 12, oder vielmehr Offenbarung 3 und Vers 12, da wird noch etwas weiteres gesagt. Wer überwindet, auch die in Philadelphia müssen überwinden. Es sind keine sündenlosen Menschen, schauen Sie. Auch die, die heute noch die Überbleibsel sind von Philadelphia, denn das wird ja, die werden ja existieren. Das heißt hier, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in den Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. So, da wird viel gesagt. Zunächst einmal, er wird uns machen, diejenigen, die zur Philadelphia-Ära in dem Sinne gehören, dass sie Überbleibsel dieser Philadelphia-Ära sind, die hat ja aufgehört zu existieren. Heute leben wir in der Laodicea-Ära, aber, wie ich sagte und wie wir eben gesagt haben, Überbleibsel werden existieren. Und wer dazu gehört, der wird ein Pfeiler werden, wie es heißt, im Tempel Gottes. Galater 2, Vers 9 sagt uns etwas über, wer und was ein Pfeiler ist in diesem Zusammenhang. Galater 2 und Vers 9, da heißt es, da sie die Gnade erkannten, sagt Paulus, die mir gegeben war, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, andere Übersetzungen haben richtiger, als Pfeiler angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins. Mit anderen Worten, es geht hier um führende Persönlichkeiten. Wir werden führende Funktionen haben im Reich Gottes. Und dann heißt es, sie werden nicht hinausgehen aus dem Tempel. Das heißt, unsere Verantwortung wird uns nicht genommen werden. Wir werden diese Verantwortung weiter ausführen, natürlich, als Mitglieder der Familie des Reiches Gottes. Und dann heißt es, der Name Gottes wird uns gegeben werden. Und das bedeutet nichts anderes als, wir werden Gott sein. Wir werden Teil der Elohim-Familie sein. in Offenbarung 22 und in Vers 4, da lesen wir, wir werden sein Angesicht sehen, wie es heißt. Das Angesicht von Gott, dem Vater. Nun, das heißt nicht, dass wir erst dann sein Angesicht sehen werden, dass wir diese ganzen Tausende von Jahren vorher sein Angesicht nicht sehen können. Das ist natürlich Unsinn. Aber hier wird es ganz deutlich dargestellt. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Sein Name wird an ihren Stirnen sein. Sie werden Gott sein. Und es heißt dann auch in der Name, in Offenbarung 3 hatten wir es gelesen. Lesen wir es noch einmal. Christus wird den Namen seines Gottes auf unsere Stirnen schreiben, den Namen der Stadt Jerusalem. Wir werden also dazu gehören natürlich. Und seinen Namen, den neuen. Also den Namen Jesu Christi. Nun, was ist unter diesem Namen Jesu Christi zu verstehen? Warum ist das bedeutsam? Nun, in Hebräer Kapitel 1 und in Vers 4. Hebräer Kapitel 1 und Vers 4. Er ist so viel höher geworden, Christus, als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Er wird also natürlich über den Engeln sein, Herrschaft haben über die Engel. In Hebräer 2 und Vers 5 wird das auch wiederum gesagt. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Es bezeugt aber einer an einer anderen Stelle und spricht, das war David, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Es geht hier um den Menschen. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Noch nicht, aber das wird kommen. Alles hast du unter seine Füße getan. Auch das noch nicht, aber das wird kommen. Das gesamte Universum wird unter unserer Herrschaft sein. Aber schauen wir uns, wie das weiter hier gesagt wird. Als er ihm alles unter die Füße getan hat, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre, nichts ausgenommen. Als natürlich ausgenommen Vater und Sohn, das ist klar. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist, natürlich noch nicht. Noch nicht herrschen wir hier auf Erden sogar, geschweige denn über das Universum. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, den sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf das er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat, dabei sie zur Herrlichkeit zu führen, sollte es übersetzt werden, dass er den Anfänger ihrer Rettung durch Leiden vollendete. Und dann wird weiter gesagt, was das jetzt für eine Bezugnahme hat. Denn weil sie alle von einem kommen, oder wie andere Übersetzungen es haben, stammen alle von einer Familie. Beide, der da heiligt und die da geheiligt werden. Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen und spricht, ich will deinen Namen verkündigen, meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe, da und ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Und dann wird noch weiteres dazu gesagt, was damit alles gemeint ist. Aber schauen Sie, wir werden die Herrschaft Christi teilen. Wir werden unter ihm über alles herrschen. Weil er diesen Namen ererbt hat, der höher ist über alle anderen Namen, über alle Namen der Engel. Wir werden über die Engel herrschen mit Christus. Das ist damit gemeint. Das wird hier deutlich gemacht. Aber schauen Sie, um in der Trübsal beschützt zu werden, da müssen wir heute bereits schon geprüft werden. Denn Gott muss ja sicherstellen, dass wir würdig sind, an den Ort der Sicherheit gelangen zu können, um vor diesen Schrecknissen beschützt zu werden. Hebräer Kapitel 2 und in Vers 18. Da heißt es, denn da er selber gelitten hat, Christus, und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Versucht werden, geprüft werden. Aber das geht jetzt um uns heute. Wenn wir geprüft werden, dann wissen wir, sollten wir wissen, dass wir jemanden haben, der uns beistehen kann und muss, damit wir diese Prüfung bewältigen. Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschnitten hat, so lasset uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten, mit Zuversicht mit Freimut, mit Kühnheit zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfinden und empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wir brauchen diese Hilfe von Gott, ganz besonders auch im Hinblick auf das, was wir zurzeit erleben, auf das ich gleich zu sprechen kommen werde. Aber noch in 1. Korinther Kapitel 10, es ist alles wichtig, dass wir diesen Zusammenhang begreifen. 1. Korinther 10 und in Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen oder menschliche Prüfung. In Antworten Prüfung, die allen gegenüber erfolgt. Wir sind ja auch in diesem Corona-Virus-Debakel alle im gleichen Boot sozusagen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Oder, wie es auch übersetzt werden kann und sollte, sondern er wird euch den Weg des Ausrückens, den Weg der Rettung zeigen, dass ihr es ertragen könnt. Darum geht es hier. Nicht unbedingt ein Ende macht, dass ihr es ertragen könnt, sondern es geht um den Weg des Auszugs, könnte man sagen, der Errettung. Den wird Gott uns zeigen. Und manchmal ist dieser Weg nicht unbedingt etwas, was wir erwartet haben. Aber wie ich sagte, Satan will Gottes Kirche vernichten. Darum geht es letztendlich. Er will das Werk Gottes zerstören, das wichtigste Werk, was heute auf Erden geschieht. Denn wenn das Evangelium vom Reich Gottes nicht erfolgen würde, diese Verkündigung des Evangeliums, dann könnte Christus nicht zurückkommen. Was sagt Christus? Das Evangelium vom Reich wird in allen Völkern zu einem Zeugnis verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Dann wird er zurückkommen, vorher nicht. Satan weiß das auch. Er wird versuchen, alles, was er tun kann, um die Kirche Gottes zu vernichten, um das Werk der Kirche Gottes aufzuhalten. Und er wird es versuchen von innen und von außen. Ich sprach eben schon von dem Versuch Satans, die Kirche von innen heraus zu zerstören. Das hat er im Jahr 1979 versucht. Von innen und von außen. Und dann hat er es ganz besonders versucht, damals als er Armstrong dann starb und die neue Regierung an die Macht kam. Und dann hat er absolut diese Menschen benutzt, keine Frage, um die Kirche von innen zu zerstören durch falsche Doktrinen, falsche Lehren und viele, viele, viele sind darauf hereingefallen. Aber eben auch von außen wird er es versuchen. Und jetzt komme ich auf den Coronavirus zu sprechen. Wir müssen begreifen, dass dieser Coronavirus natürlich zunächst einmal ganz klar und deutlich von außen erfolgt ist. Und zwar, die Gelehrten, die Experten, die sind sich da gar nicht so richtig darüber einig, wie dieser Virus zustande kam. Aber die meisten gehen davon aus, dass es sicherlich auch mit dazu beigetragen hat, dass Menschen in China drüben dieses unreine Fleisch gegessen haben. Und diese unreinen Tiere hatten diesen Virus. Ob der jetzt ihnen beigebracht wurde durch Labore von Chinesen, die da experimentiert haben, und dann ist vielleicht dieser Virus entwichen. Alles das ist möglich. Aber so ist er scheinbar entstanden und dann ist er natürlich verbreitet worden. Aber interessant ist die Reaktion auf alles das. Die Reaktion. Das fing dann mit China an und hat sich dann über Europa verbreitet, jetzt auf Amerika. Ich habe so einige Artikel hier vor mir liegen und ich möchte gleich darauf hinweisen, wir haben schon seit vielen Monaten jetzt begonnen, wichtige Weltnachrichten zu zitieren und zu besprechen auf unserer Webseite auf postenstehen.de. Jede Woche wird das dort veröffentlicht. Und wir suchen Artikel heraus, sorgfältig, die ein objektives Bild vermitteln. Wir setzen uns über Grenzen hinweg, denn es ist nun leider einmal so, dass die lokale und die nationale Presse sehr oft von Propaganda und gewissen Vorstellungen motiviert ist. Und ganz besonders diese Massenprodukte, wie die Bild-Zeitung und so weiter und so fort in Deutschland. Und wir haben viele Artikel, die wir aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, um ein ausgewogeneres Bild zu zeigen. Aber das Wichtigste ist, im Hinblick auf das, was die Bibel prophezeit. Und so wurde zum Beispiel jetzt klar, dass Amerika dann darüber hinaus gegangen ist und gesagt hat, also keinerlei Besucher mehr aus dem Schengen-Raum, diesen passfreien Ländern, nach Amerika. Und dann ursprünglich war das Vereinigte Königreich ausgenommen und Irland war ausgenommen, aber dann kam es später auch ganz kurz drauf. Dann wurde gesagt, ja, daraus dürfen auch keine Menschen mehr kommen. Und Amerikaner, die sich noch in diesen europäischen Ländern befinden, wenn die zurückkommen, die müssen zunächst einmal 14 Tage lang in Quarantäne und müssen dann durch Flughäfen, 13 Flughäfen sind mittlerweile in Amerika, da müssen die erstmal hin und da durch. Und dann müssen sie dann nach Hause, wenn sie nicht positiv getestet worden sind und in Quarantäne verbleiben für 14 Tage. Und wenn sie natürlich positiv getestet worden sind, dann werden sie gleich woanders hingebracht. Wenn Sie diese Bilder gesehen haben, wo die Leute da jetzt Schlange standen in diesen Flughäfen, manchmal bis zu 8 Stunden, dann zeigt sich bereits schon die Widersinnigkeit des Ganzen. Ja, die sollen jetzt zurück, damit da nicht der Virus übertragen wird von Europa, angeblich. Und dann soll man sich isolieren und man soll auf kleinem Raum nicht zusammen sein mit anderen. Und dann sind die da auf kleinem Raum zusammen für über 8 Stunden manchmal. Wir haben einen Artikel aus dem Daily Mail veröffentlicht vom 12. März, wo es Folgendes gesagt wird. Der Verband der Flugbegleiter kritisierte Trump sehr schnell, indem er sein Reiseverbot als unverantwortlich bezeichnete und sagte, es gehe um Politik und nicht um öffentliche Sicherheit. Es gibt keine Erklärung dafür, wie dies zur Bekämpfung der Verbreitung des Virus beitragen wird, hieß es in einer Erklärung. Es macht wenig Sinn, da sich das Virus bereits in den Vereinigten Staaten befindet. Der Präsident erklärte ausdrücklich, damals noch, dass sich das Vereinigte Königreich, es ist nicht von dem Reiseverbot einbezogen, obwohl die britische Gesundheitsministerin selbst das Virus hat. Nun, das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Dann CNBC schrieb am 11. März, dass Trump das Coronavirus ein fremdes Virus bezeichnete und dann Europa angriff. Und da sehen wir jetzt schon diese Feindschaft, die zwischen Amerika und Europa immer und immer weiter verbreitet wird. Etwas, was wir ja immer schon Ihnen gesagt haben. Das ist nur wiederum eine Kriegserklärung in diesem Sinne. Trump hat klar und deutlich Europa den Krieg erklärt. Europa wird jetzt zurückschlagen und es sieht so aus, dass sie sagen werden, wenn sie jetzt diese Predigt hören, ist es möglicherweise bereits schon entschieden worden, dass jetzt niemand mehr außerhalb von Europa nach Europa kommen kann. Mit anderen Worten, ganz besonders die Amerikaner natürlich nicht. Die dürfen jetzt auch nicht mehr nach Europa rein. Das Ganze eine absolute Panikreaktion. Der Guardian schrieb am 12. März, Trump in einer Zeit des Coronavirus ist eine tödliche Kombination. Alles über den Präsidenten macht ihn zum schlimmsten Menschen, den man sich vorstellen kann, um angesichts einer Pandemie den mächtigsten Posten der Welt zu bekleiden. Nun gut, er hat den mächtigsten Posten der Welt, aber wenn ich mir so die Regierenden in anderen Ländern anschaue, die nun ähnliche Maßnahmen ergriffen haben, möglicherweise schon vor Trumps Erklärung ergriffen haben, dann fragt man sich, sind das die Menschen, die solche Positionen bekleiden sollten? Und die Antwort ist absolut natürlich nein. Absolut nein. Ich werde Ihnen auch noch erklären, warum ich das sage. Ein weltweiter wirtschaftlicher Zusammenbruch ist prophezeit worden. Das haben wir Ihnen immer und immer wieder gesagt. Jetzt wird mittlerweile anerkannt, oh, wir könnten uns einer Rezession nähern, sagte Trump. Eine Rezession nähern? Wir sind schon längst drin. Nicht nur in Amerika, auch in Europa. Aber ich spreche nicht mal von einer Rezession, ich spreche von einer Depression. Und die wird kommen. Das haben wir Ihnen auch immer und immer wieder gesagt. Eine Depression wird kommen. Und wie so oft, ist eine solche Depression, ein solcher wirtschaftlicher Zusammenbruch durch den Menschen erzeugt worden, wie das hier jetzt ganz klar und deutlich der Fall ist. Diese panische Kurzsichtigkeit der Menschheit führt zu dieser katastrophalen Entwicklung, wo ganze Wirtschaftszweige ausgemerzt werden, ob es jetzt Fluggesellschaften sind, ob es natürlich jetzt diese Kreuzfahrten sind, ob es jetzt Schulen sind, die geschlossen werden und Eltern müssen dann zu Hause bleiben, um die Kinder irgendwie dann versorgen zu können, ob es Geschäfte sind, die alle reihenweise geschlossen werden oder nur zu gewissen Öffnungszeiten offen sein können, ob es jetzt um Veranstaltungen geht, Sportveranstaltungen und so weiter und so fort, Kulturveranstaltungen, Theater, alles das bricht total zusammen, Restaurants, alles geschlossen. sehen wir, was das für eine katastrophale Auswirkung hat auf die gesamte Menschheit, auf das gesamte Wirtschaftswesen. Und dass jemand kommen muss, wie die Bibel prophezeit hat in Europa, der sagt, genug ist genug. Jetzt müssen wir die Wirtschaft wieder ankurbeln, auch mit autoritären Maßnahmen. Autoritäre Maßnahmen werden jetzt bereits schon ergriffen. Und die Menschheit wird sich mehr und mehr daran gewöhnen, dass Regierungen, die sogar demokratisch gewählt worden sind, unsere individuellen Freiheiten total beschränken, wenn nicht abschaffen. Ah, das ist ja im Sinne der allgemeinen Sicherheit und Wohlfahrtspflege. Und wir haben junge Leute, die uns vorstehen in unseren Nationen, in unseren Ländern. Viel zu junge Leute, die gar nicht die Kompetenz haben eigentlich, solche weitragenden und weittragenden Entscheidungen zu fällen. Ich bin ja schon ein bisschen älter jetzt. Aber ich sehe, wo da Kompetenz besteht und wo nicht. Und dann werden dann solche Entscheidungen getroffen, weil man sich auf die Ärzte verlässt, die einem sagen, wie es sein soll. Und die Ärzte haben selbst überhaupt keine Ahnung. Die werden interviewt, die wissen selber nichts. Ja, wie lange wird es noch dauern? Ja, ich weiß nicht. Ja, wie viele Leute sollten isoliert werden? Ja, ich weiß nicht. Wie viele sollten es sein? Ja, ich weiß nicht. Einige sprechen von 5 Leuten, wie zum Beispiel in Österreich. Andere von 10, andere von 30, 60, 65, 50, 100, 1000, 500. Jeder sagt was anderes, weil keiner was weiß. Jetzt in England, da wird gesagt, alle, die über 70 sind, 70 und drüber, die sollen sich für 3 oder 4 Monate selbst isolieren. Was für ein Schwachsinn. Was für ein totaler Schwachsinn. Und dann wird Ähnliches hier auch in Amerika gesagt. Ja, Leute, die über 10, die älteren Leute heißt es hier. Die älteren Leute sollen sich selbst isolieren, wird aber nicht definiert, was jetzt unter älteren Leuten zu verstehen ist. In Kalifornien wird gesagt, ja, die über 65 sind. In anderen Ländern, wie ich sagte, über 70. Dann wird gesagt, ja, mehr als 10 sollten sich nicht versammeln. In Kalifornien, wie ich sagte, Leute über 65. Nun, interessant ist nur, dann könnte zum Beispiel Menschen wie Trump oder Biden oder Sanders, die könnten gar nicht einreisen nach Kalifornien, die sind nämlich über 65, nicht wahr? Das sind dann sehr alte Leute. Und dann ist auch interessant, dass, ich glaube, 2/3 der Regierungsbevollmächtigten, Befugten im Parlament in Kalifornien, die sind alle über 65. So, alles das bricht zusammen, wenn man dem folgen will. Ich habe gerade von jungen Leuten gesprochen, aber Alter schützt auch vor Torheit nicht. Und die Bibel sagt, unsere Nationen, die werden von Kindern beherrscht. Es müssen nicht buchstäbliche Kinder sein, aber es sind Menschen mit kindischen Einstellungen und Ideen. Und das sehen wir deutlich. Mehr und mehr. Wir hatten vor, mein Sohn und ich, nach Deutschland zu kommen, für das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote. Nun ja, es wurde dann mehr und mehr deutlich, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht klappen würde. Wir haben immer noch gebetet, dass Gott, wenn er es will, es zu Wege bringt. Aber wir haben aber auch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Paulus gesagt hat, ich wollte mehrere Male in solche Gegenden reisen, um auch die Geschwister zu besuchen. Und Satan hat es nicht zugelassen. Oder aber der Geist Christi hat es nicht zugelassen. Und uns ist klar, immer schon gewesen, der Wille Gottes ist natürlich wichtig. Und hier haben wir jetzt gesehen, unsere Flüge wurden jetzt also storniert. Wir können also gar nicht mehr raus. Wir können auch gar nicht mehr zurück. Könnten auch gar nicht mehr jetzt zurück, wie es aussieht. Aber das war jetzt etwas, was wir akzeptieren müssen. Aber alles dies ist entstanden durch eine Panikreaktion in der ganzen Welt. Und es sieht so aus, dass sich diese Regierungsoberhäupter sogar miteinander absprechen. Denn die Maßnahmen, obwohl sie auf der einen Seite ziemlich unterschiedlich sind, auf der anderen Seite im Grundkonzept sind sie sehr gleich. Die Bibel sagt, eine schwere Zeit voraus. Ich will hier, da wir in der Zeit wieder fortgeschritten sind, auf Lukas 21, Vers 11 verweisen. Da heißt es in der Hoffnung für alle, Lukas 21, Vers 11, es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Aber die Lutherbibel 64 schreibt, es werden geschehen große Erdbeben hin und wieder, teure Zeit und Pestilenz. Und so sagt es die Lutherbibel 64 auch in Matthäus 24, Vers 7. Teure Zeit. Und wir lesen ja, der dritte Reiter der Apokalypse, der auf dem schwarzen Pferd reitet, der hat eine Waage in der Hand und es werden wahnsinnige Preise gefordert für Nahrungsmittel. Das können Sie in Offenbarung 6, die Verse 5 bis 6 nachlesen. Und in Matthäus 24, Vers 8 wird gesagt, wenn das alles geschieht, das ist der Anfang der Wehen. Schauen Sie, die vier Reiter der Apokalypse, die reiten offensichtlich. Die haben schon seit längerer Zeit geritten, aber ihr Ausmaß wird größer und größer werden. Und es wird geschehen und es ist am Geschehen. Und das nächste große Ereignis ist die große Trübsal. Nun, die Reiter werden weiterreiten, auch während der großen Trübsal. Aber schauen Sie die Zeichen der Zeit sich an. Wir haben jetzt auf der Börse Tage erlebt, wie es hier heißt, sowas hat es in Amerika noch gar nicht gegeben. Die schlimmsten Tage, die es je gegeben hat. Alles durch die Unvernunft der Menschen aufgrund dieser Maßnahmen, die hier zurzeit stattfinden. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 12 und Vers 56 an. Lukas 12 und Vers 56. Und wer steckt wohl dahinter? Das muss man jetzt doch endlich einmal begreifen. Ich bin nicht jemand, der sich auf Verschwörungstheorien einlassen möchte, die nicht bewiesen sind. Aber ich kann Ihnen eine Verschwörungstheorie sagen, die in keinster Weise eine Verschwörungstheorie ist. Der Urheber alles dessen ist Satan, der Teufel. Das müssen wir begreifen. Er ist derjenige. Und er ist auch derjenige, der natürlich will, dass Gottes Kirche zerstört wird. Aber schauen Sie, wir werden Möglichkeiten finden, auch das Passa zu halten, wie es zu halten ist. Und die Tage der ungesäuerten Brote. Manchmal muss man es auf isolierte Weise tun, aber wir werden es in Gottes Kirche tun. Und das kann Satan, wird Satan nicht verhindern. In Lukas 12 und Vers 56. Was lesen wir hier? Ihr Heuchler, sagt er zu der Menge, die Zeichen der Zeit anhand der Situation bezüglich Regen und so weiter besprechen und behandeln können, verstehen können. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen. Warum aber könnt ihr diese Zeit nicht prüfen? Können wir diese Zeit prüfen? Wir müssen wissen, was unsere Verantwortung heute ist. Auch in den Zeiten der Prüfung. Sodass wir die letztendliche Prüfung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, die große Trübsal, nicht mitmachen müssen. Dass wir von Gott als würdig empfunden werden, allen dem zu entgehen, was hier auf Erden geschehen wird. Aber ich möchte Sie jetzt nicht verlassen, ohne auf etwas sehr Wichtiges hinzuweisen, was auch mit dem Coronavirus und der ganzen von menschlichen Regierungen unter Satans Herrschaft inspirierten Führung geschieht. Zunächst wurde Boris Johnson in England angegriffen. Oh, er greift nicht genügend ein. Und jetzt geht er vom einen Extrem ins total andere und hat diese unglaublichen Verkündigungen durchgesetzt für Menschen in England, wie ich sagte, über 70. Als Sebastian Kurz in Österreich seine radikalen Maßnahmen veröffentlichte. Da schrieb die Bild-Zeitung, oh, der geht radikal vor mit Stärke, warum haben wir nicht einen solchen Führer wie Kurz? Und jetzt hat Angela Merkel sich mit all den Regierungschefs zusammengesetzt und jetzt werden scheinbar Maßnahmen ergriffen und dann kam wieder das Massenschmierblatt Bild und schrieb, oh, jetzt haben wir auch Merkel, endlich haben wir jetzt Führung im deutschen Lande. Führung hatten wir auch im Dritten Reich. Die Frage ist, wohin wird man geführt? Nun, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Ich will das jetzt nicht mit dem Dritten Reich und der Führung unter Hitler vergleichen. Aber ich sage nur, Führung alleine bedeutet gar nichts. Es geht darum, was für eine Führung? Wohin werden wir geführt? Das ist das, worauf man sich konzentrieren sollte. Ich habe vor vielen Jahren etwas hier niedergeschrieben. Das sind Notizen von einer Predigt, die damals in Pasadena am Hauptquartier der Worldwide Church of God 81 oder 82 gegeben wurde. Ich denke, das war eine Predigt von Herrn Armstrong. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber wenn es keine Predigt von Herrn Armstrong selbst war, war es eine Predigt von einem Evangelisten unter Herrn Armstrong. Was also das Gleiche dann ist, denn es wurde in keinster Weise in irgendeiner Form dann wieder relativiert oder klargestellt. Und das war auch immer so die Position, die die Kirche unter Herrn Armstrong eingenommen hat und die wir heute in der Kirche des ewigen Gottes einnehmen. Ich kenne Organisationen, die sehen das anders. Aber wir sehen es eben nicht anders. Und ich will Ihnen jetzt erklären, worum es geht. Es wurde Folgendes da gesagt, anhand meiner Notizen. Das Evangelium Jesu Christi ist die Nachricht, dass eine neue Welt anbrechen wird. Diese Welt des Menschen begann mit Adams Sünde, ist also ein Gebäude, das auf einem falschen Fundament aufgebaut ist. Dieses falsche Gebäude wird zusammenstürzen, untergehen, und wir sollten dann nicht in diesem Haus sein. Christus als der zweite Adam kam, um erneut da zu beginnen, wo der erste Adam versagt hatte. Er kam, ein neues Gebäude zu bauen. Christus kam nicht, um sich mit Politik einzulassen und gegen die üblen Kräfte in dieser Welt zu kämpfen, um aus ihr eine bessere Welt zu machen. Er sagte, dass sein Reich nicht von dieser Welt war. Satan ist der Gott dieser Welt. Er hat die Herrschaft über diese Welt, bis ihn Christus ablöst, der jetzt schon alle Gewalt besitzt, weshalb er nicht für jemand anderen wählte. Die Christen sollten nicht für eine bessere Welt kämpfen, sondern auf diese warten. Gott ist der Gründer, der Baumeister und der Schöpfer der neuen Welt, während diese Welt von Satan gebaut und gemacht wurde. Nimrod etablierte das erste menschliche Regierungssystem, das seitdem unter mitunter veränderten Erscheinungsformen diese Welt beherrscht, diktiert von Wettkampf und Widerstreit. Christus gebot uns, das Fundament einer neuen Welt mit anderen Menschen zu bauen, zu beginnen. Er sandte sie in die Welt hinein, gleichsam von etwas anderem aus, einer anderen Gedankenwelt, der zukünftigen neuen Welt. Wir sind heute Botschafter für Christus, Botschafter der neuen Welt. Ein Botschafter glaubt nicht an und beteiligt sich nicht an der Politik des Gastlandes. Der versucht nicht, aus seinem Gastland ein besseres Land zu machen, obwohl er die Gesetze des Gastlandes hält. Deswegen ist auch Herr Grenell so stark in Misskredit geraten, der amerikanische Botschafter in Deutschland, der sich immer versucht hat, da in die deutsche Politik einzumischen und wurde zu Recht zur Rede gestellt dafür. Das ist nicht die Aufgabe eines Botschafters, aber das ist auch nicht unsere Aufgabe als wahre Christen. Ein Botschafter ist Gast im Lande, während die falsche Kirche, von der ich eben sprach, die Hure, die da auf dem Tier sitzt, während die falsche Kirche ein Teil dieser Welt und von dieser Welt ist, ganz offensichtlich, soll Christi Kirche sich von ihr geistlich gesehen absondern, wozu auch gehört, seine Stimme nicht den Politikern dieser Welt zu geben, die einem korrupten System vorstehen und es vertreten, sondern die Kirche Gottes hat vielmehr die Verpflichtung, die Aufgabe, Israel, hauptsächlich die Nachfahren des alten Hauses Israel, zu warnen, aber auch alle Menschen zu warnen, alle Völker zu warnen und das Evangelium allen Völkern zu verkünden. Schauen Sie, in dem Zusammenhang wird es ganz deutlich, inwieweit wir uns auf einem Gleis befinden, das von Satan gelenkt wird. Ich hatte mir das niedergeschrieben und irgendwo habe ich das auch stehen und hier ist es. Das ist wichtig, was wir zum Abschluss heute uns vergegenwärtigen müssen. Ich weiß noch, wie ich damals Bücher las, als ich noch jünger war, aber ich lese sie heute auch noch. Es gibt einen berühmten Schriftsteller, Ödön von Horváth, der ist 1938 gestorben. Eines seiner berühmten Werke, Jugend ohne Gott, wurde mehrfach verfilmt. Der hat einmal geschrieben, er sieht die Flügel der Verblödung sich ausbreiten. Erich Kästner, den kennen Sie ja auch alle, das doppelte Lottchen, Emil der Detektiv und so weiter, wird so als ein Kinderschriftsteller dargestellt, aber er hat auch Sachen für Erwachsene geschrieben, sehr interessante sogar. Der sprach einmal davon, dass unser Land in geistiger Umnachtung versinkt. Und das war damals. Er schrieb zwischen den beiden Weltkriegen. Aber wenn ich heute so sehe, was geschieht, dann sehe ich das so ähnlich, dass das irgendwie sehr aktuell und relativ ist und relevant ist, möchte ich sagen. Und hier ist ein Artikel von dem Project Syndicate. Das ist eine Ausgabe, ich glaube, die also auch unter anderem von dem ehemaligen deutschen Vizekanzler herausgegeben wird. Und er wird Folgendes geschrieben. Das hat er zwar nicht selbst geschrieben, aber diese Publikation hat es geschrieben. Wissenschaft, nicht Gebete, werden benötigt, um eine Krankheit einzudämmen, die den Globus bedroht. Und da haben wir das Problem. Und das ist das, was Satan will. Wie? Zu Gott beten? Nee, lass den mal unten, lass den mal alleine, lass den mal hinten vor. Wir machen das selbst, wir schaffen das. Wir, die Menschheit, die schafft das. Und dann macht man diese radikalen, unglaublich schwachsinnigen Maßnahmen, erlässt man dann, die in keinster Weise dazu beitragen können und werden, diesen Virus einzudämmen. Der, milde gesagt, in keinster Weise anderen Krankheiten gleichkommt. Und selbst da hat man nicht eine solche radikale Maßnahme an den Tag gelegt, wie zum Beispiel während der Grippeepidemie vor einigen Jahren, die zigtausende von Menschen hingerafft hat, hat man so etwas in keinster Weise getan. Schauen Sie, es geht darum, dass Satan will, dass das Werk Gottes zerstört wird. Er will in keinster Weise zulassen, dass die Evangeliumsbotschaft verkündigt wird, denn er weiß, wenn das geschieht, ist seine Zeit am Ende. Deswegen hat er einen großen Zorn. Wir müssen das in diesem Zusammenhang sehen. Und wir müssen begreifen, dass obwohl Gott auch zulässt, natürlich, dass wir uns in einer solchen Situation befinden, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Wir müssen immer begreifen, dass wir nicht unter der Herrschaft Satans stehen. Wir stehen unter der Herrschaft Gottes. Und Gott wird uns beschützen. Wenn Tausende fallen zu unserer Rechten und Zehntausende zu unserer Linken, wird es uns nicht treffen, wie es heißt, wenn wir diesen Glauben an Gott haben und an seine Hilfe und an seinen Schutz. Und nicht diesen unglaublichen, blasphemischen Äußerungen vertrauen, dass wir uns auf die Wissenschaft stützen sollen, die Götter in Weiß, wie es so schön heißt, den Messias der Wissenschaft, die selbst keine Ahnung haben, was eigentlich vor sich geht. Was aus ihren Erklärungen deutlich wird, Tag für Tag, wenn ich so etwas höre und lese. Wir in Gottes Kirche müssen begreifen, dass wir nicht unter der Herrschaft Satans stehen. Wir müssen uns absondern von allem dem. Wie kann man heute als ein Mitglied der Kirche Gottes überhaupt zu einer Wahlurne gehen und solche Leute wählen? Das ist also unmöglich in meinen Augen. Das ist like, was ist denn das, eine Fliege hier? Okay, Sie verstehen, was ich meine. Ich werde in der nächsten Predigt dann auf die Laodicea Kirche und Ära noch mehr eingehen, auch in diesem Zusammenhang hier, was ich bereits heute schon behandelt habe, denn das ist für uns ganz besonders wichtig, weil wir uns ja in der Laodicea-Ära befinden, der letzten Ära, die existiert, wenn Christus zurückkommt. Und wir müssen uns klar darüber werden, dass wir nicht teilhaben dürfen an diesem Laodicea-Geist, der leider sehr aktiv ist heute in der Kirche Gottes. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen weiterhin Gottes Schutz, Gottes Hilfe, Gottes Gesundheit und Heilung und vor allen Dingen Gottes Ermutigung in diesen schweren, von Menschen durch Satan inspiriert, erzeugte Zeiten. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.